Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Ich möchte euch bitten, zu Hause wegen des Zusammenhangs doch die ersten Verse aus dem ersten Kapitel noch einmal nachzulesen. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Wie eindrücklich mögen die Bibelstunden, die unser Herr Jesus als der Auferstandene gehalten hat, im Gedächtnis seiner Apostel, Jünger und Jüngerinnen geblieben sein. Wir wären gerne dabei gewesen. Er zeigte sich ihnen nach seinem Leiden. Das Mikrofon. Durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Das Reich Gottes war also das große Thema, über das er mit ihnen sprach, worüber auch der Apostel Paulus später während seiner Gefangenschaft in Rom mit seinen Besuchern redete, wie es uns am Ende der Apostelgeschichte von Lukas berichtet wird. Nach den 40 Tagen wurde Jesus dann vor den Augen seiner Apostel in den Himmel aufgenommen. Sie waren Augenzeugen seiner Himmelfahrt, genauso wie sie auch als Apostel Augenzeugen des auferstandenen Herrn sein mussten. Das ist der Grund dafür, dass Lukas in seinem Bericht betont, dass die Himmelfahrt Jesu sichtbar geschah. Es heißt, er wurde zusehends aufgehoben, vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, und ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das heißt, Lukas betont also das Sehen ganz besonders. Es handelt sich also um einen sichtbaren, übernatürlichen Akt, der hier geschildert wird. Das ist ganz wichtig. Sie waren Augenzeugen. Es ist natürlich völlig abwegig, wenn man behauptet, das von Lukas geschilderte Geschehen stünde im krassen Gegensatz zu unserer heutigen wissenschaftlichen Erkenntnis. Unser Herr Jesus Christus ist in die andere Dimension der göttlichen Welt aufgenommen worden. Sowohl die Gegenwart der zwei Engel als auch die Wolke der Herrlichkeit Gottes, die ja im Alten Testament immer wieder auch eine große Rolle gespielt hat, sind Hinweise auf diesen übernatürlichen und heilsgeschichtlich so bedeutsamen Vorgang. Von nun an erscheint der Herr seinen Gläubigen nicht mehr als der Auferstandene, wie in den 40 Tagen zuvor, sondern durch diesen offiziellen Akt der Thronbesteigung bezeugt Gott der Vater das Weltregiment seines lieben Sohnes. Von nun an gilt, Jesus Christus herrscht als König. Und so heißt es bereits in Psalm 103, Vers 19, Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Was ist das doch für ein herrlicher Psalm, ihr Lieben, der einmündet in das Lob Gottes. Als ich gestern in einem Telefongespräch diesen Psalm erwähnte, hieß es, das ist mein Lieblingspsalm. Es gibt Bibelworte, Gottesworte, die uns unser ganzes Glaubensleben hindurch begleiten und eine besondere Bedeutung für uns haben. Für Martin Luther war es wohl der 118. Psalm. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Dieser 103. Psalm beginnt damit, dass wir uns selbst dazu auffordern, Gott zu loben und nicht zu vergessen, was er uns Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie sehr braucht unser Gedächtnis doch immer wieder eine Auffrischung. Wie vergesslich sind wir grundsätzlich hinsichtlich geistlicher Wahrheiten. Wir sprechen jetzt nicht von Alterserscheinungen. Das hängt dann, wenn ich mich nicht irre, mit dem Kurzzeitgedächtnis zusammen. Da geht es dann manchmal nach der Weise, was wollte ich denn gerade noch? Manchmal ergeben sich auch sehr humorvolle Szenen und Situationen. Doch darum geht es natürlich hier nicht. Vergessen wir bitte nicht, dass Gott uns alle unsere Sünden durch das für uns zur Verherrlichung des himmlischen Vaters, das ist ganz wichtig, in erster Linie zur Verherrlichung des himmlischen Vaters vergossene Blut Jesu vergeben hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Vergessen wir das nicht, was der Herr Jesus am Kreuz für uns getan hat, wie wunderbar dieses Erlösungswerk ist, gereinigt durch sein Blut von allen Sünden. Ich betone das, von allen Sünden. Es gibt Menschen, die Probleme damit haben, weil sie an bestimmte Sünden ihrer Vergangenheit kleben bleiben. Der Herr hat uns erlöst von all unseren Sünden. Vergessen wir nicht die Vaterliebe Gottes. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und vergessen wir auch nicht die ewige Gnade Gottes, von der es hier heißt, die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und vergessen wir nicht die Allherrschaft Gottes. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Stellen wir in allem immer wieder die Verbindung zu Christus her. Das ist wichtig beim Bibellesen. Beim Hören auf Gottes Wort, das ist wichtig, in den Predigten. Die Verbindung zu Christus, in dem die ganze Fülle der Herrlichkeit Gottes geoffenbart ist. Wir finden im gesamten Alten Testament, besonders auch in den Psalmen, prophetische Hinweise auf Christus. Sodass wir mit Recht sagen können, das gesamte Alte Testament redet von Jesus Christus. Wie unser Herr selbst gesagt hat, sie ist es. Er meint damit das Alte Testament, die Schrift des Alten Testamentes. Sie ist es, die von mir zeugt. Wir sollten sehr dankbar dafür sein, dass es im Kirchenjahr Gedenktage gibt, die uns ganz besonders an die entscheidenden Heilstatsachen erinnern, an die Menschwerdung Christi, an Golgatha, und an die leibliche Auferstehung, das unterstreichen wir immer wieder, ja, ist ganz wichtig. Die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten, die Himmelfahrt, Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes und die Wiederkunft Jesu, alles wunderbare Heilstatsachen, die uns bezeugt werden in der Heiligen Schrift. Wie tief sollten wir uns darunter beugen, dass man in unserer Gesellschaft, im Land der Reformation, zum großen Teil nichts mehr mit diesen herrlichen Wahrheiten anzufangen weiß. Das sollte uns immer wieder mit Trauer erfüllen, dass es so ist. Darunter wollen wir uns beugen, demütigen vor Gott, es ihm immer wieder auch sagen, ihm bekennen, wie schlimm es um unser Land und Volk zurzeit bestellt ist. Dass man damit nichts mehr anzufangen weiß, mit diesen herrlichen, wunderbaren Wahrheiten der Heiligen Schrift, das ist ein Vorbote des Gerichtes Gottes über unser ehemaliges sogenanntes christliches Abendland, das ja im eigentlichen Sinne niemals christlich gewesen ist. Das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder betont. Uns, die wir zur Gemeinde Jesu gehören, die wir durch Gottes Barmherzigkeit, wie Petrus es schreibt in seinem ersten Brief, wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten, uns ist es eine große Freude und ein gewaltiger Trost zu wissen, dass unser Herr seinen Thron im Himmel errichtet hat. Und dass er sitzt zur Rechten der Majestät seines himmlischen Vaters. So heißt es ja auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Sitzend zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Regiert wird also nicht in Washington, regiert wird auch nicht in Moskau, in Berlin oder wo auch immer in dieser Welt, sondern regiert wird einzig und allein vom Himmel herab. Wenn Gott auch seine Handlanger hier auf Erden hat, ja. Aber regiert wird ganz allein von Gott her. Wie gut ist das zu wissen in einer Zeit, in der die christlichen Werte bis hinein in die Gesetzgebung mit Füßen getreten werden. Ich fand eine Auflistung in einem Büchlein mit dem Titel »Christlicher Widerstand gegen den Geist des 21. Jahrhunderts«. Da geht es um antichristliche Gesetze, die es inzwischen gibt in unserem Land, auch in anderen Ländern hier in Europa. Aber das alles, was in unserer Zeit und Welt geschieht, ändert nichts an der Tatsache, dass Gott seinen lieben Sohn als König in der Himmelswelt eingesetzt hat. Und so bezeugt es der zweite Psalm. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Also in der Himmelswelt, Hebräer Kapitel 12. Das ist das himmlische Zion, das hier schon prophetisch gesehen wird. Nun, es heißt in den ersten Versen dieses Psalms, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. Wider den Herrn und seinen Gesalbten. Also die gesamte Völkerwelt lehnt sich auf in Rebellion gegen Gott. Folgt dem Widersacher Gottes. Wider den Herrn und seinen Gesalbten, das ist Christus. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Das ist wohl die einzige Stelle meines Wissens, wo die Rede davon ist, dass Gott lacht, aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst, so heißt es, wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Einst, dieser Tag wird kommen, Gott macht seine Abrechnung nicht immer sofort. Das gilt auch für zeitliche Gerichte. Und dann kommt am Ende das endgültige Gericht. Darauf weist dieses Einst hin. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Und in der Zwischenzeit, während dieses Zeitalters, geht es nach der Weise, der Mond zieht ruhig seine Bahn, auch wenn die Möpse bellen. Dort ist jemand mal zum Ausdruck gebracht. Ja. Gott ist in seinem Regiment nicht zu erschüttern. Der Mond zieht ruhig seine Bahn, auch wenn die Möpse bellen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass das Reich Gottes ein ewiges Reich ist, das durch nichts erschüttert werden kann. Alles, was zu dieser Welt und zu diesem Zeitalter gehört, geht besonders am Ende durch enorme Erschütterungen. Wie es im Hebräerbrief heißt, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann, nämlich das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Und auch wir persönlich gehen durch Erschütterungen. Immer wieder erfahren wir das. Leiblich, seelisch und auch geistlich. Wobei das größte geistliche Bollwerk in uns selbst immer wieder aufs Neue erschüttert werden muss. Und was ist dieses Bollwerk, das so tief in uns verwurzelt ist? Das ist unsere Eigengerechtigkeit. Sie muss immer wieder aufs Neue ins Licht Gottes hineingestellt werden und erschüttert werden, gerichtet werden. Vom Kreuz her nehmen wir das in Anspruch, damit wir unser Vertrauen einzig und allein auf die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus setzen und nicht auf irgendetwas, was wir noch in uns selbst hätten, was wir Gott zu bringen hätten, um vor ihm bestehen zu können oder auch vor Menschen bestehen zu können. Warum ist dieses Reich Gottes denn so unerschütterlich? Nun, es hat eine Grundlage, die die Reiche dieser Welt nicht haben. Und davon lesen wir etwas im Propheten Jesaja, Kapitel 9. Im Grunde genommen handelt es sich hier immer wieder, wird dieser Text verkündigt, um einen sogenannten Weihnachtstext. Ja? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch, und jetzt kommt es, durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das ist also die Grundlage des göttlichen Reiches. Die Gerechtigkeit in Christus Jesus, sein für uns zur Verherrlichung Gottes vergossenes Blut. Das ist die Gerechtigkeit, die Grundlage seines Reiches. Und deshalb steht dieses Reich so unerschütterlich fest und deshalb ist es auch ein bleibendes Reich. Lasst uns heute Morgen darüber staunen, dass die Ausübung der Herrschaft Jesu und die Ausbreitung seines Reiches durch nichts in dieser Welt verhindert werden kann. Sein Reich, Psalm 103, herrscht über alles. Alle Feindschaft, die sich unserem Herrn entgegenstellt, ist bereits am Kreuz und durch seine Auferstehung für immer besiegt worden. Was lesen wir? Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Er hat den Schuldbrief getilgt, gemeint ist die Anklageschrift, die öffentlich zu sehen war in der damaligen Zeit. Er hat die Anklageschrift getilgt, die mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat sie weggetan und an das Kreuz geheftet. Und er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Das ist etwas, was schon geschehen ist am Kreuz und in der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Alle Mächte der Finsternis sind schon besiegt. Unser Schuldbrief ist ein für allemal getilgt, diese Anklageschrift, die durch das Gesetz Gottes gegen uns war. Sie ist getilgt, hinweggetan, dort am Kreuz auf Golgatha. Alle Feindschaft, die sich unserem Herrn entgegenstellt, ist somit schon am Kreuz und durch seine leibliche Auferstehung von den Toten für immer besiegt worden. Es steht ihm bei der Ausbreitung seines Reiches kein ebenbürtiger Gegner gegenüber, sondern ein bereits besiegter Feind. Ich meine, das lesen wir in der Apostelgeschichte, dass überall Widerstand aufkam, wo das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus durch die Apostel und seine Mitarbeiter verkündigt worden ist. Das lässt sich der Feind nicht einfach so gefallen, aber ist kein ebenbürtiger Gegner für unseren Herrn. Längst überwunden, längst besiegt am Kreuz und in der Auferstehung und Erhöhung unseres Herrn Jesus. Und nur so ist der Siegeszug des Evangeliums mit all seinen Kraftwirkungen, dieser Siegeszug, der uns in der Apostelgeschichte geschildert wird und sich bis in unsere Tage fortsetzt, erklärbar. Und das größte Wunder, das waren nicht äußere, sichtbare Zeichen und Wunder, sondern das größte Wunder bestand und besteht darin, dass Menschen zum Glauben an Christus gekommen sind und kommen. Das ist das größte Wunder. Und all das geschieht durch den erhöhten Herrn. Ihr Lieben, können wir noch über dieses Wunder der Gnade Gottes staunen? Und jeder Einzelne von uns ist ja damit einbezogen in dieses Wunder. An uns ist dieses Wunder geschehen. Dieses unfassbare Wunder der Gnade Gottes, dass wir zum Glauben an Christus gekommen sind, als solche, die Gott schon vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, zum ewigen Leben. Warum gerade wir? Wie unser Bruder zu sagen pflegt, nicht weil wir so lieb und nett sind, ne? Auch im Umgang miteinander. Es ist schön, dass wir sind in Christus Jesus. Aber nicht deshalb, weil wir so vorzügliche Leute wären, sondern weil der Herr Jesus für dich und für mich, für dich und für deine Sünden und für mich und meine Sünden am Kreuz verblutet ist. Ja, unsere sündige Natur, das ist ja noch mehr als nur einzelne Sünden, unsere sündige Natur mit ans Kreuz genommen hat. Wir sind mit Christus gekreuzigt und mit ihm zu diesem wunderbaren neuen Leben, das Gott verherrlicht, auferstanden. Können wir darüber noch staunen? Sollten wir eigentlich jeden Tag immer wieder in unserem Gebet tun, dem Herrn das ausbreiten und bekennen und ihm sagen, welch ein Wunder das ist, dass er uns errettet hat und dass wir es glauben können und fassen können. Das geschieht von oben her. Das ist nicht menschliche Kraft, die das bewirkt, auch nicht unsere Entscheidung, sondern das ist das Werk des erhöhten Herrn. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So hatte unser Herr seinen Jüngern nach seiner Auferstehung bezeugt. Und darauf fußt dann der Missionsbefehl. Darum geht hin in alle Welt. Alles in dieser Welt muss dem Heilswillen Gottes dienlich sein. Überall, Und zu jeder Zeit geschieht in dieser Welt der souveräne Wille Gottes. Auch die bewusste Auflehnung gegen den erklärten Willen Gottes und die Missachtung seines Evangeliums und seiner Ordnungen, all das geschieht nach dem souveränen Herrschaftswillen des erhöhten Herrn. Wir unterscheiden zwischen dem erklärten Willen Gottes und dem souveränen Willen Gottes. Dem erklärten Willen Gottes gegenüber, wie wir ihn in der Bibel überall finden, kann man ungehorsam sein. Man kann ihn verneinen. Man kann ihn ablehnen. Und das tun viele Menschen. Leider, müssen wir sagen. Das kann man tun. Auch wir als Kinder Gottes können hier und da auch noch den Willen Gottes einfach ignorieren, beiseite schieben, uns dem nicht stellen, was Gott eigentlich von uns erwartet, zunächst einmal im Glauben an Christus und dann auch in den praktischen Auswirkungen. Das kann durchaus sein. Aber was nicht geschehen kann, ist, dass der souveräne Wille Gottes geschieht in unserem Leben, ganz egal, was läuft. Und was in dieser Welt läuft, das ist unmöglich. Der erklärte Wille Gottes kann in dieser Zeit und Welt nicht geschehen. Das ist möglich. Aber der souveräne Wille Gottes, der geschieht immer, zu jeder Zeit und überall. Wir werden erinnert an den König David, der auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom von einem Mann namens Shimmi aus dem Hause Sauls verflucht und mit Dreck beworfen wurde. Und der zu seinen Leuten sprach: Lasst ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Nicht wahr? David hatte einen Blick dafür. Hier geschah nicht letztlich nicht der Wille eines Menschen, der böse Wille eines Menschen, sondern hier geschah letztlich der Wille Gottes. Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Und so regiert unser Herr in seiner unumschränkten Herrschergewalt und gleichzeitig in seiner hingebungsvollen Liebe auch das Leben jedes Einzelnen unter uns. Und zwar jetzt in diesem Augenblick. Damit haben wir manchmal so unsere Probleme. Ja? Wir schauen zurück in die Vergangenheit und sehen die Fußspuren Gottes in unserem Leben. Wir schauen nach vorne, dieser lebendigen Hoffnung dessen, was noch kommen mag an Segnungen und an Vollendung, wenn der Herr wiederkommt. Aber dass er jetzt gegenwärtig ist, in diesem Augenblick, ist der erhöhte Herr unter uns gegenwärtig durch sein Wort und Evangelium durch seinen guten Heiligen Geist. Darauf kommen wir dann am kommenden Sonntag noch zu sprechen, Pfingsten. Und regiert unser kleines Leben, und zwar in jeder Hinsicht. Wir haben vorhin gehört aus Psalm 147 dieses wunderbare Wort. Ich habe es mir direkt aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Wie unbegreiflich regiert Gott. Wie unbegreiflich regiert Gott in dieser Welt und auch in deinem und meinem persönlichen Leben. Und dass wir manchmal sagen müssen: Herr, ich verstehe das nicht. Dass du mich jetzt einen solchen Weg führst, ich begreife das nicht. Aber eins weiß ich, du bist voller Liebe zu mir. Sonst hättest du deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nicht für uns dahingegeben. Himmlischer Vater, dein Herz schlägt immer für mich, immer. In diesem Augenblick schlägt das Herz Gottes für dich und für mich. Ist das nicht wunderbar? Er regiert uns in göttlicher Liebe, egal was passiert. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, so rühmen wir am Ende des Vaters unsers. Lasst uns zum Abschluss noch froh darüber werden, dass der Bericht über die Himmelfahrt Jesu mit einer wunderbaren Verheißung schließt. Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Obwohl unser Herr jetzt schon regiert, wird doch seine Herrschaft erst am Ende der Zeit offenbar sein, wenn er wiederkommen wird und er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt, auch den letzten Feind, den Tod vernichtet hat und alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. So lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Dieser Jesus, so heißt es hier, so sagten die Engel zu den Jüngern. Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde. Also dieser Jesus, das heißt, Jesus wird persönlich wiederkommen. Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also ganz persönlich, es geht um die persönliche Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in seinem Herrlichkeitsleib. Und zwar so, also sichtbar und in Herrlichkeit, wie der Herr selbst auch prophezeit hat. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit, sodass ihn alle Augen sehen werden. Ihr Lieben, wenn wir auch nicht Zeit und Stunde wissen, so stehen wir doch angesichts der antichristlichen Entwicklungen unserer Tage unter dem Eindruck, dass das Kommen unseres erhöhten Herrn, hochgelobt in Ewigkeit, sehr nahe ist. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr Jesus, darüber freuen wir uns, dass du wiederkommen wirst am Ende dieses Zeitalters in großer Macht und Herrlichkeit, um alles zur Vollendung zu bringen. Und jetzt schon bist du bei uns alle Tage bis an der Weltende, wie du es versprochen hast. Jetzt schon regierst du unser Leben, unser kleines Leben und auch diese ganze Welt. Du bist der erhöhte Herr, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Amen.